Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levent Aktoprak. Guten Morgen. Und das sind für heute unsere Themen. Auf Schritt und Tritt überwacht in ihrem Buch Ort ohne Wiederkehr erzählt Mihrigul Tursun von ihrem Leben als Uiguren in Xinjiang und von der Willkür in den Umerziehungslagern und von ihrer Flucht aus dem Überwachungsstaat China. Dazu ein Gespräch mit der Co-Autorin Andrea Hoffmann. Und Schwangerschaftsabbruch, Eizellspende und Leihmutterschaft. Die neue Koalition aus SPD, Grünen und FDP will eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin gründen. Dass politisch etwas in Bewegung gekommen ist, verändert die ethische Debatte. Am 4. Februar werden die Olympischen Winterspiele in Peking eröffnet und man weiß, es wird keinen sportlichen Boykott geben, wohl aber einen politischen. Der Grund dafür ist die verheerende Menschenrechtslage, die Unterdrückung und Ausbeutung ethnischer und religiöser Minderheiten, wie etwa in Tibet und in Xinjiang. Immer wieder haben internationale Menschenrechtsorganisationen auf die Lage der muslimischen Uiguren in der Provinz Xinjiang hingewiesen. Dort werden sie streng überwacht und schon bei kleineren Vergehen in Umerziehungslager inhaftiert. Zudem sind sie einer zunehmend brutalen Assimilierungskampagne Pekings ausgesetzt. Die Uiguren Mihrigul Tursun kennt das alles. Sie hat hautnah Willkür und Folter miterlebt. Die heute 31-jährige studierte Betriebswirtin, die mit ihrem Mann und den zwei Kindern in den USA lebt, hat nach ihrer Flucht ihre dramatische Lebensgeschichte erzählt und Andrea Hoffmann, Professorin für investigativen Journalismus an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und Autorin zahlreicher Publikationen, hat ihre Geschichte in dem Buch Ort ohne Wiederkehr, wie ich als Uiguren Chinas Lager überlebte, festgehalten. Und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Guten Morgen, Frau Hoffmann.
Guten Morgen, Herr Aktoprak. Freut mich sehr.
Frau Hoffmann, was hat Sie an der Geschichte von Mihrigul Tursun gereizt? Es gibt ja nun bereits mehrere Bücher über Uiguren in Xinjiang, über die Unterdrückung und Ausbeutung dieser muslimischen Minderheit.
Ja, es gibt zwar viele Berichte, in denen allgemein über die Situation gesprochen wird in Xinjiang, aber es gibt kaum Überlebende, die authentisch von dieser Situation berichten können. Und das hat mich an der Geschichte von Mihrigul Tursun so gereizt. Es ist der erste authentische Bericht, wo eine Frau ihre ganze Lebensgeschichte aufrollt und eben auch als Augenzeugin aus drei Lagern berichten kann. Sie ist mittlerweile in den USA in Sicherheit. Das heißt, sie braucht kein Blatt mehr vor den Mund zu nehmen. Sie kann alles sagen, was sie dort erlebt hat. Und das sind haarsträubende Dinge. Außerdem ist sie eine junge, sehr sympathische Frau, wie du und ich, sage ich mal. Sie hat studiert, sie ist Mutter von drei Kindern, von denen leider nur zwei überlebt haben durch diese Erlebnisse. Und sie ist auf einer persönlichen Ebene sehr sympathisch, sodass ich gleich einen Zugang zu ihr gefunden habe. Und wir haben uns angefreundet. Sie hat sich mir anvertraut, ihr Herz ausgeschüttet. Und das war diese Mischung, die für mich so toll war, so unwiderstehlich wirklich beim Schreiben dieses Buches.
Wie haben Sie Mihrigul Tursun kennengelernt?
Ich habe mich an die uigurische Gemeinde gewandt. Ich habe hier in Deutschland auch nach Überlebenden gesucht. Das Problem ist ja meistens, dass die Menschen Angst haben zu reden, selbst wenn sie in Deutschland sind und über ihre Verwandten dort erfahren, wie die Situation ist, dort Informationen haben, können sie nicht offen sprechen, weil sie dann eben die Verwandten, die zurückgeblieben sind, in Gefahr bringen. Es ist leider so, dass China da ganz hart sanktioniert und so eine Art Sippenhaft walten lässt. Das heißt, wenn hier jemand den Mund aufmacht, dann bekommen seine Angehörigen dort Ärger. Und deshalb war es sehr schwierig, das hat Mirigul so einzigartig gemacht. Der Kontakt lief tatsächlich über eine Aktivistin, Miriban Mehmet in Deutschland, die mich an Mirigul vermittelt hat.
Mhm. Frau Hoffmann, wie viele Stunden haben Sie zusammengesessen? Und wie war denn die gemeinsame Zusammenarbeit?
Ja, wir haben sehr, sehr lange miteinander geredet, jeweils mehrere Stunden. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und es war auch sehr anstrengend für Mirigul, auch für mich, weil wir über Dinge reden mussten, die uns beide aufgewühlt haben. Und Mirigul war gezwungen, ganz schlimme Sachen zu erinnern. Und deswegen konnten wir das nicht am Stück machen. Wir haben dann immer wieder uns zusammengesetzt. Ich glaube, wir sind insgesamt auf 200 Stunden gekommen. Es zog sich über Monate. Und wir sind in diesem Zeitraum sehr, sehr eng zusammengerückt, emotional, weil es auch für Mirigul sehr, sehr schön war, diese ganzen Erlebnisse teilen zu können. Also diese ganze Zeit, wo sie allein im Lager sich gefühlt hat, jetzt nochmal mit einer anderen Person, beziehungsweise mit zwei, die Übersetzerin Miriban war auch mit dabei, zu teilen und sich dann verstanden zu fühlen von uns.
Mhm. Mirigul Tursun hat viele Grausamkeiten erlebt. Sie schreiben darüber, sie war dreimal inhaftiert. Warum eigentlich ist sie politisch aufgefallen?
Ja, das ist das Schlimme. Sie ist überhaupt nicht politisch aufgefallen. Ihr einziges Vergehen war, dass sie sich für ein Auslandsstudium entschlossen hat. Sie ist in Internaten in China erzogen worden, hat dann auch ein College-Studium gemacht in China.
Eigentlich eine chinesische Musterschülerin, könnte man sagen.
Eigentlich eine chinesische Musterschülerin, sehr ambitioniert, sehr schlau. Und wollte dann eben ein Aufbaustudium machen im Ausland und das war in Kairo möglich, also auch aus finanziellen Gründen. Sie wäre auch gerne nach Großbritannien gegangen, aber das hat ihre finanziellen Möglichkeiten überschritten. Und in Kairo hat sie dann auch ihren Mann kennengelernt, einen Ägypter. Das ist eine ganz rührende Liebesgeschichte. Die beiden haben sich schon im Flugzeug kennengelernt und ineinander verliebt, wie das so ist. Und dieser Mann ist auch genauso wie Mirigul gläubiger Muslim. Das heißt, sie hat sich auch in Ägypten ein Kopftuch aufgesetzt, weil das ihrem Mann bzw. damals noch Verlobten auch gefiel. Sie ist in die Moschee gegangen, um
zu beten.
Das
hat sie aber vorher nicht gemacht.
Das hat sie während ihrer Internatszeit in China nicht gemacht. Da gab es auch nicht die Gelegenheit. Aber in Ägypten gab es dann eben stärker die Gelegenheit, weil Ägypten ja ein sehr stark islamisch geprägtes Land ist mit 90% Muslimen. Es war außerdem die Zeit des arabischen Frühlings, wo da sehr viel los war. Genau, und das hat China alles beobachtet. Es gibt da auch Fotos von ihr. Und generell ist es so, wenn Uiguren im Ausland waren längere Zeit, sind sie unter so einem Generalverdacht, Kontakte im Ausland zu haben. Und wenn es dann auch noch das muslimische Ausland ist, dann ist es noch schlimmer sozusagen aus chinesischer Sicht, weil sie sich dann diesem Verdacht erwehren müssen, radikale Muslima zu sein, was Mirigul aber nicht ist. Sie ist einfach eine fromme Muslima. Und dieses Missverständnis konnte nie ausgeräumt werden. Sie war quasi ständig unter Zugzwang zu beweisen, dass sie einfach an Gott glaubt und nichts weiter. Und auf diese Weise ist sie da in dieses Lagersystem geraten. Sie wurde ganz schlimm verhört, auch gefoltert beim Verhör. Sie wurde in Einzelhaft gesteckt und sie war unter schlimmsten Bedingungen gefangen mit fast 60 Frauen in einem Raum, Tag und Nacht. Die mussten alles in diesem Raum verrichten, essen, auf Toilette gehen, schlafen, wobei zum Schlafen nicht genug Platz war. Sie mussten also sich nachts abwechseln, wer auf dem Boden sich hinlegen konnte. Ganz, ganz schlimme Zustände, die sie da erdulden musste. Für nichts, für kein Vergehen, außer im Ausland studiert zu haben und sich dort in einen Ägypter verliebt zu haben und mit dem drei Kinder auf die Welt gebracht zu haben. Der Grund, warum sie zurückgekehrt ist in ihre Heimat, war, dass sie ihre sechs Wochen alten Trillinge den Eltern vorstellen wollten, den Großeltern. Und schon am Flughafen Peking wurde ihr Mann dann zurückgeschickt und es hieß, dass sie nur allein in ihre Heimat zurückgehen konnte. Und mit der Landung wurden ihr die Kinder dann abgenommen und sie selbst wurde ins Lager gesteckt.
Wie ist sie denn aus dem Lager entkommen?
Das hat sie auch der Hartnäckigkeit ihres Ehemanns zu verdanken. Die Kinder, von denen nur zwei leider überlebt haben, sind ja haben auch die ägyptische Staatsbürgerschaft. Und er, nachdem Merigul da verschwunden ist, er hat ganz lange Zeit dann auch gar nichts mehr von ihr gewusst und gehört. Sie war insgesamt drei Jahre im Lager. Hat er immer wieder in Ägypten darauf gepocht, dass seine Kinder mit ägyptischer Staatsbürgerschaft zu ihm gehören und dass er ein Recht hat, sie aus China zu holen. Und das wurde ihm irgendwann nach langer, langer Zeit und auch mit erheblichem Druck aus Ägypten, aus dem Außenministerium gestattet. Und dann ist er nach China gereist. Und Merigul hat ihm wirklich sein Leben zu verdanken, weil er sich geweigert hat, jetzt einfach die Kinder mitzunehmen. Das wäre der chinesische Plan gewesen. Und seine Frau dort zu lassen, die ja die chinesische Staatsbürgerschaft hat. Er hat sich dann wirklich auf die Hinterbeine gestellt und hat gesagt, nee, also ohne sie werdet ihr mich hier nicht los. Und es hat dann wirklich noch wochenlang gedauert, bis sie auch raus konnte. Man hat versucht, ihn zu bestechen, man hat ihm Geld angeboten, damit er doch endlich mit den Kindern verschwindet und man Merigul dort lassen kann. Aber er hat sich nicht darauf eingelassen, was ihm wirklich hoch anzurechnen ist.
So kam sie frei.
Ja, so kam sie frei zurück nach Ägypten und dann später in die USA. Dort hat sie auch vor dem amerikanischen Kongress ausgesagt, weil für die amerikanische Politik war das natürlich auch eine wichtige Augenzeugin, die Zeugnis darüber ablegen konnte, was denn eigentlich da im Moment in China passiert. Wie gesagt, sehr einzigartig diese Position, ja.
Eine letzte Frage, Frau Hoffmann, bitte eine kurze Antwort. Die Olympischen Winterspiele stehen an. Es wurde viel über einen Boykott diskutiert. Für China ein Top-Event, eine große Bühne, eine Propagandashow. Wie sehen Sie das?
Ja, also jetzt ist es ein bisschen spät. Es soll ja nächste Woche losgehen, wie Sie bereits in der Anmoderation gesagt haben. Und man kann die Spiele jetzt natürlich auch nicht reinwaschen. Es sind ja solche Vorschläge in der Luft, wie das, die Sportler darauf verzichten, Baumwolle zu tragen, damit sie nicht aus den Lagern kommt. Das ist natürlich alles Augenwischerei. Ich finde, dass man generell bei der Vergabe von Olympischen Spielen demnächst mehr darauf achten muss, welchen Ländern man das anbietet. Und da auch eine härtere Auswahl treffen muss, die Kriterien offenlegen muss. Wir hatten diese Diskussion ja schon in Bezug auf Katar und die Fußballspiele dort. Also ich denke, man muss dann nochmal grundsätzlich rangehen, damit sich so etwas nicht wiederholt und einem Land, das derartige Verbrechen erübt, dann noch eine Bühne geboten wird.
Die Welt muss nicht nur davon erfahren, sie muss wissen, wie sich das anfühlt, in so einem Lager eingesperrt zu sein, sagt die junge uigurische Autorin Merigul Tursun. Und die Co-Autorin Andrea Hoffmann hat ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben. Das Buch Ort ohne Wiederkehr hat 288 Seiten und ist im Heine Verlag erschienen. Danke für das Gespräch, Frau Hoffmann.
Vielen Dank.
Viele Paare träumen von Nachwuchs, wünschen sich Kinder, sie hoffen und warten, aber nicht wenige werden enttäuscht. Nach den Statistiken bleibt in Deutschland fast jedes zehnte Paar ungewollt kinderlos. Wenn es auf natürlichem Wege nicht klappt, muss man in der Regel medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Die Reproduktionsmedizin bietet da mehr und mehr Möglichkeiten, um den Kinderwunsch doch noch zu erfüllen. Wie etwa durch künstliche Befruchtung, Eizellspende oder Leihmutterschaft. Neben ethischen politischen Fragen, die sich daraus ableiten, ist das deutsche Embryonschutzgesetz im internationalen Vergleich strenger, der rechtliche Rahmen enger. Möglicherweise kommt jetzt mit der Ampelkoalition mehr Bewegung in die Sache. Die neue Bundesregierung plant eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin. Fachleute sollen es prüfen. Mehr dazu jetzt von Burkhard Schäfers.
Erfüllen Sie sich Ihren Kinderwunsch, wirbt die Internetseite einer Reproduktionsklinik in Salzburg und spricht Interessierte mit Liebe Wunscheltern an. Das Zentrum bietet auch Eizellspenden an, die in Österreich legal, in Deutschland aber verboten sind. Das könnte sich ändern und hierzulande in Sachen Familienplanung künftig mehr erlaubt sein. Denn das neue Regierungsbündnis aus SPD, Grünen und FDP hat in seinem Koalitionsvertrag Folgendes festgehalten.
Wir setzen eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin ein, die Regulierungen für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuches sowie Möglichkeiten zur Legalisierung der Eizellspende und der altruistischen Leihmutterschaft prüfen wird.
Schwangerschaftsabbruch, Eizellspende und Leihmutterschaft. Im Koalitionsvertrag klingt das nach einer Art Dreiklang der reproduktiven Selbstbestimmung, so die Überschrift des Kapitels. Talio Stüwe vom Genethischen Netzwerk sagt,
ich war tatsächlich überrascht, wie der Satz formuliert ist. Es ist so in einem Atemzug benannt. Ich verstehe die reproduktive Selbstbestimmung da eher in Bezug auf den Schwangerschaftsabbruch. Ich sehe da aber eben eine Gefahr, das so zusammenzulegen, weil es lässt sich aus einer reproduktiven Selbstbestimmung meines Erachtens kein Recht auf Eizellspende oder auch kein Recht auf Leihmutterschaft ableiten.
Bei der Eizellspende unterzieht sich die Spenderin einer Hormonbehandlung und einem medizinischen Eingriff, um Eizellen für eine künstliche Befruchtung zu gewinnen. Die kommen einer anderen Frau zugute. Leihmutterschaft bedeutet, dass eine Frau für jemand anderen ein Kind austrägt, das häufig ebenfalls mittels künstlicher Befruchtung entsteht. Beides soll nach dem Willen des Genethischen Netzwerks verboten bleiben. Der Interessenverein hat das Ziel, die Entwicklung von Reproduktionstechnologien kritisch zu begleiten. Das mögliche Vorhaben der Ampelkoalition bezeichnet Talio Stüwe als Paradigmenwechsel.
Weil das ein Zugriff eben auf Körper Dritter ist, die keinen eigenen Zweck von dem Eingriff haben. Fremdnützige Eingriffe bedeuten eine Grenzüberschreitung. Und im deutschen Recht sind die bisher nur dann zulässig, wenn die halt einen medizinischen Nutzen haben, bei der Organspende zum Beispiel oder auch Knochenmarkspende, Blutspende. Das wäre eben eine noch stärkere Verschiebung hin zu einer Wunscherfüllung.
Befürworter sehen darin kein Hindernis. Schließlich könnten die Spenderinnen frei entscheiden, ob sie ihre Eizellen zur Verfügung stellen bzw. als Leihmutter bereitstehen. Im Koalitionsvertrag ist von einer altruistischen Leihmutterschaft die Rede. Talio Stüwe vom Genethischen Netzwerk indes glaubt nicht an ausschließlich hehre Absichten. Die meisten Spenderinnen lebten in prekären finanziellen Verhältnissen.
Da würde ich eben in Frage stellen, ob die Entscheidung wirklich frei ist. Es deutet eben eigentlich alles darauf hin, also die Erfahrungsberichte, die es gibt, die Studien, die es gibt, dass der Hauptgrund, sich dafür zu entscheiden, das Geld ist. Dementsprechend lohnt sich, denke ich, da die Frage zu stellen, wenn es diese Notsituation nicht gäbe, würden sich die Leute dann dafür entscheiden, ihren Körper zur Verfügung zu stellen und sich auch diesem Risiko auszusetzen. Deswegen würde ich sagen, da sind die Entscheidungen eben einfach nicht frei, weil die Bedingungen dafür gar nicht herstellbar sind.
Anderswo in der Europäischen Union sind solche Verfahren erlaubt. In Spanien bekommen Eizellspenderinnen rund 1.000 Euro. Leihmütter in Griechenland dürfen mit maximal 10.000 Euro entschädigt werden. International gibt es Fachleuten zufolge in der Reproduktionsmedizin eine wachsende Nachfrage. Auch weil Paare später Kinder bekommen wollen und damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es auf natürlichem Weg nicht klappt.
Dann kommen mehrere künstliche Befruchtungsversuche, die auch nicht funktionieren. Und dann weiten sich so langsam eben auch die eigenen, ich nenne es mal moralischen Grenzen aus, ne? Dass man dann so weit schon gegangen ist und der Stellenwert von der Erfüllung dieses Kinderwunsches natürlich auch immer größer wird. Und dann gibt es einfach dieses technische Angebot und das schafft dann vielleicht auch die Nachfrage zu sagen, ah, dann vielleicht nehmen wir doch eine Eizellspende in Anspruch oder noch weiter gedacht, wird dann vielleicht auch eine Leihmutterschaft in Erwägung gezogen.
Dass die Ampelkoalition der Reproduktionsmedizin offen gegenübersteht, entspreche der gesellschaftlichen Wirklichkeit, sagt Medizinethiker Rainer Anselm. Er lehrt als evangelischer Professor für systematische Theologie und Ethik an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Wie wir mittlerweile wissen, spricht eben auch medizinisch einiges dafür, die Eizellspende in Deutschland zuzulassen. Und zwar deswegen, weil die Eizellspende für die Frauen durchaus risikobeladen ist. Es ist also nicht so vollkommen trivial. Und die Praxis, die wir jetzt haben, dass Frauen im Ausland eine Eizellspende empfangen und das dann hier möglicherweise verbergen und nicht optimal versorgt werden, das ist kein guter Zustand.
Das Verbot der Eizellspende steht im Embryonenschutzgesetz aus dem Jahr 1990. Seitdem hätten sich Medizin und Gesellschaft grundlegend gewandelt, so der evangelische Theologe Anselm.
Es sprach vieles für ein Verbot, mehr so aus kulturellen Gründen, dass wir eine Praxis der Nicht-Identität von biologischer, genetischer und sozialer Mutter, dass wir das erst lernen mussten. Das sind so allmähliche Verschiebungen des Common Sense. Und da würde ich sagen, sind wir jetzt soweit.
Ein mögliches Gesetz zur Eizellspende müsse zwei Dinge regeln, fordert der Medizinethiker. Der Handel mit Eizellen sei auszuschließen. Und das Verfahren dürfe nur aus engen medizinischen Gründen erfolgen, nicht weil sich jemand etwa ein Kind mit blonden Haaren oder musischem Talent wünscht.
Das Designer-Baby möchte ich damit ausschließen. Also da sollte man etwas wach dafür sein und sagen, wir brauchen eine klare therapeutische Indikation, wer aus Gründen, die er oder sie nicht zu vertreten hat, keine eigenen Kinder bekommen kann als Paar oder als Frau. Da müssen wir Methoden zulassen, aber nicht da, wo ich ein bestimmtes Kind bekommen möchte. Und da sind mir die Formulierungen des Koalitionsvertrages im Augenblick noch etwas zu wolkig.
Lange schien es so, als sei die Legalisierung der Leihmutterschaft in Deutschland nicht denkbar. Vor einem Jahr aber unternahm die FDP im Bundestag einen Vorstoß, die nicht kommerzielle Leihmutterschaft zu erlauben. Der Gesetzgeber verschließe die Augen vor der Tatsache, dass diese bereits gesellschaftliche Realität sei, argumentierte die FDP-Fraktion. In Staaten wie Dänemark, England und Israel ist sie erlaubt. Daher gehen manche deutsche Paare ins Ausland. Vor diesem Hintergrund plädiert auch Rainer Anselm für eine Zulassung der Leihmutterschaft in engen Grenzen.
Wir haben ja viele Bereiche der Reproduktionsmedizin, in denen wir uns im Grunde genommen darauf kaprizieren, zu sagen, wir machen ein symbolisches Stoppschild und drunter gucken wir weg. Und das finde ich jetzt nicht so eine besonders verantwortungsethische Position. Wenn wir davon ausgehen, dass wir Familienkonstellationen als Gesellschaft grundsätzlich akzeptieren, die auf Leihmutterschaft zurückgehen, dann glaube ich, müssen wir auch sagen, lasst uns das dann in unserer Eigenverantwortung regeln. Das heißt, aufweichen und dann aber nicht einfach freigeben, sondern entsprechend regulieren.
Wichtig seien ein Kommerzialisierungsverbot, die Rechte der Leihmutter sowie Fragen möglicher Schadenersatzforderungen, so Anselm. Der Theologieprofessor ist auch Vorsitzender der Kammer für öffentliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die zeigt sich seit geraumer Zeit im Vergleich zur katholischen Kirche in Fragen der Bioethik deutlich offener. Sollte die Ampelkoalition in der Fortpflanzungsmedizin mehr zulassen, werde die evangelische Kirche nicht protestieren, sagt Rainer Anselm voraus. Und die Katholiken?
Ich könnte mir vorstellen, dass die Bischofskonferenz sich an die liberalere evangelische Position annähert, dass das aber sicherlich nicht das Placet aus Rom finden wird, sodass man möglicherweise dann so halbwegs schiedlich mit zwei verschiedenen Positionen fährt, so dass jeweils die anderen froh sind, dass es die Position der anderen Kirche gibt.
Ein Beitrag von Burkhard Schäfers und damit geht unsere Sendung für heute zu Ende. Die Redaktion hatte Christiane Florin und einen schönen Tag wünscht Ihnen noch Levent Aktoprak. Ein Programmhinweis noch heute Abend ab 20.10 Uhr hören Sie das Feature Heiler für Körper und Geist, der muslimische Universalgelehrte Avicenna. Und gleich geht's hier weiter mit der Sendung Agenda.